Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Powered by Vivo.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Valley Talks. Wir melden uns aus Kalifornien, genauer der Bay Area rund um San Francisco, was das berühmte Silicon Valley natürlich einschließt. Und das sind unsere Themen. Armutszeugnis oder bloß pragmatisch? Apple geht endlich in die Offensive bei KI und holt sich dazu die KI von OpenAI und Nvidia. Wie viel Wachstum steckt noch in dem kalifornischen Chipdesigner?
Valley Talk mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Hier ist der Valley Talk, direkt aus Kalifornien. Frage an meine beiden Kollegen, was waren für euch die Aufreger in dieser Woche? Wir fangen am besten mit dem an, der ganz unten im Süden des Silicon Valley wohnt, mit Vivo-Korrespondent Matthias Hohensee. Was war für dich der Aufreger der Woche, Matthias?
Ja, interessante Frage, Markus. Eigentlich scherze ich immer, mich riecht gar nichts mehr auf, ne? Aber neben den Neuigkeiten von Apple, über die wir gleich reden werden, was mich momentan etwas nervt, ist so die Anspannung im Silicon Valley. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitbekommt hier. Wir haben ja hier mit hohen Kosten zu kämpfen, die eine schleichende Entlassungswelle jetzt schon seit längerer Zeit im Silicon Valley. Und ich merke das im Straßenverkehr, dass die Leute auch wieder aggressiver, so kommt es mir vor, fahren. Ich war die Woche viel unterwegs und hatte dann immer wieder, obwohl ich auch schon relativ schnell gefahren bin, viele Leute hinten dran kleben und man merkt einfach, dass die Leute genervt sind.
Und das, obwohl in Kalifornien ja gerade Schulferien sind.
Trotzdem, ja. Also hier ist jeden Morgen Stau, es ist fast nicht zum Aushalten, ja.
Olaf Groth ist Wirtschaftsprofessor an der Berkeley-Universität. Das ist auf der anderen Seite der Bucht, also gegenüber von San Francisco sozusagen. Außerdem ist Olaf der Gründer der Denkfabrik Cambrian AI. Olaf, über was hast du dich diese Woche am meisten aufgeregt?
Ja, also die Aggressionen auf der Straße waren es nicht, obwohl ich mir da auch vorstellen kann, dass die Tech-Layoffs, ne, die ja weiter rollen, gerade war es mal wieder Microsoft, aber wohl in Washington State, im Seattle, die hören ja im Moment auch noch nicht auf. Und ich denke, da liegen die Nerven dann auch teilweise blank. Aber für mich persönlich war es eigentlich das Thema Elektroautos, denn wir müssen unseren i3 abgeben und haben den eigentlich sehr lieb gewonnen. Seltsames Ding natürlich mit den beiden hinteren Türen, aber es ist ein klasse Auto und jetzt gucken wir nach dem Nachfolger und können keinen finden, weil die US-Regierung natürlich die 100% Zölle erhoben hat. In Europa sind es ja nur 38, aber trotzdem, also es beschneidet die Auswahl an kleinen Wagen und Kleinstwagen Elektroautos, ne? Das ist ärgerlich, ne? Eigentlich würde man ja erwarten, 6 bis 7 Autos zur Auswahl zu haben oder so, wie es auch bei den Benzinern der Fall ist. Aber das ist im Moment nicht angesagt.
Aber bei dir auf der Ostseite der Bucht von San Francisco hat doch Tesla seine große Produktion in Fremont. Warum nicht ein Tesla,
oder? Ja, haben wir uns auch angesehen. Aber auch der kleine Tesla ist noch zu groß für unsere Garage. Und dann kannst du ihn ja nicht auf der Straße parken, weil es dann nicht reicht mit dem Einstöpseln, ne? Also es gibt da ganz pragmatische Gründe dafür.
Ich habe mich am meisten diese Woche über Apple gewundert. Da feiert man sich jahrelang als Firma, die es besonders genau mit dem Datenschutz nimmt und lässt sich dann mit einem Unternehmen wie OpenAI ein, dessen Kern es ja ist, unsere Daten vollumfänglich zu analysieren. Apple hat uns alle auf seiner Entwicklerkonferenz doch, glaube ich, etwas überrascht für seine neue iPhone-Version iOS 18. Da wird das Unternehmen nämlich die KI von OpenAI einsetzen und nicht etwa, wie allgemein vermutet, auf eigene KI-Entwicklungen zurückgreifen. OpenAI steht ja bekanntlich unter den Fittichen von Microsoft. Der Softwarekonzern hat mehrere Milliarden Dollar in OpenAI investiert. Frage an Matthias Hohensee, Korrespondent der Vivo im Silicon Valley. Wie plant Apple, generative KI in seine bestehenden Produkte künftig zu integrieren? Mit welchen neuen Funktionen können wir da rechnen, Matthias?
Eigentlich macht Apple das, was Microsoft, Google und Samsung bereits erschöpfend demonstriert haben, also das Zusammenfassen, Verfassen, Umschreiben, Übersetzen von Texten, Zusammensuchen von Informationen, Erzeugen von Bildern, Grafiken. Aber wie wir es alle kennen, eben bei Apple wesentlich schöner gemacht, nahtloser integriert. Was dort gezeigt wurde auf der Keynote, sah gut aus. Und wie bereits erwartet, wird eben auch Siri, ihr kennt ja alle Siri, gibt es ja mittlerweile schon seit 13 Jahren, soll nun mit künstlicher Intelligenz aufgerüstet werden, um dann eben Apps abfragen zu können und so weiter. Und das Interessante ist, wie du schon erwähnt hast, Markus, na, der, wenn Siri nicht weiter weiß, was ja in der Vergangenheit zumindest ziemlich oft vorkam, dann soll jetzt also ChatGPT konsultiert werden. Das wird dann also in alle Systeme von Apple eingebaut. Wie tief ist noch nicht klar. Und der Softwarechef Federici hat auch betont, dass man auch andere Modelle integrieren werden, wahrscheinlich um Wettbewerbshüter zu beschwichtigen. Aber OpenAI wird dann eine wichtige Rolle spielen und das ist der eigentliche Hammer, dass Apple sowas trotz jahrelangen Investitionen in KI und maschinelle Intelligenz anscheinend nicht allein auf die Reihe bekommt.
Und Apple hat ja in den vergangenen Monaten immer durchsickern lassen, dass man jetzt ganz massiv in AI investieren wird. Da hat man aufgestockt, hat Personal von anderen abgeworben. Und dann diese Nachricht, dass man sich eben OpenAI sozusagen ins Boot holt. Noch eine andere Geschichte. AI ist ja auf dem iPhone immer schon gelaufen, in kleinerem Umfang natürlich. Da wurden die Berechnungen auf dem Telefon angestellt. Und Apple hat sich immer damit gerühmt, es mit dem Datenschutz sehr genau zu nehmen und hat genau dieses Beispiel erwähnt und gesagt, hey, wir laden nichts in die Rechenzentren hoch, sondern alles wird auf dem Telefon, auf dem Gerät selbst durchgeführt. Also wir hören dort nicht mit und werten nicht aus. Wenn aber Siri einen in Zukunft endlich deutlich besser verstehen soll, dann müssen eben diese Daten zur Auswertung an ein Rechenzentrum geschickt werden. Und sozusagen on top dazu kommt noch, KI lernt natürlich aus dem Nutzerverhalten. Olaf Kroth, Wirtschaftsprof an der Uni in Berkeley. Hat uns Apple da veräppelt, Olaf?
Ja, also sagen wir mal so, persönlich bin ich enttäuscht. Ne? Man gibt mittlerweile weit über $2,000 für so ein iPhone aus und man würde jetzt auch mal erwarten, dass Apple einen größeren Schritt tut. Ne? Also dass es mal mutig ist und selber hier an die Grenzen dran geht. Also ob es denn nun ein umfassenderer KI-Agent ist, persönlicher Agent oder sowas ähnliches. Aber man muss da schon anerkennen, und da spricht jetzt der Wirtschaftsprofessor, ne, dass Apple ja eigentlich nie ein First Mover war, sondern immer ein Fast Follower gewesen ist und damit ja auch sehr gut gefahren ist. Ne? Solide Produkte, die sich dann auch im Markt sehr schnell bewiesen haben, weil eben der Markt schon da war und sie den Markt selber so nicht selber kreiert haben. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist jetzt schon auch die Privatsphäre mit diesem Deal mit OpenAI. Klar müssen irgendwann die persönlichen Daten vom Handset auch mal in ein Cloud Data Center gehen, je nachdem, was es um welche Use Cases es geht, also um welche Zielfunktionen der KI. Man kann sehr viel auf dem Handy selber machen über Federated Computing und so weiter, wo man dann Daten observiert und analysiert auf dem Handy, aber die verlassen das Handy eigentlich nie. Aber dann gibt es wiederum andere Funktionen, die in einem Data Center gemacht werden müssen. Aber dafür muss man nicht unbedingt einen Deal machen mit OpenAI. Das hätte also auch über eine eigene Large Language Model gehen können, anstatt über OpenAI. Und hier glaube ich wirklich, dass Apple sehr vorsichtig sein muss. Ich will es nicht eine Panikreaktion nennen, aber es ist schon so, dass es hier den Zug fast verpasst hätte und jetzt auf den OpenAI-Zug aufspringt. Nur weil es eben seine eigene Marktposition natürlich nicht verlieren will. Aber die Positionierung, die Differenzierung, die könnte schon auch flöten gehen. Denn ja, die eine Sache ist viel Daten sammeln, damit die KI trainiert werden muss, aber die muss man nicht unbedingt illegal oder illegitim einsammeln und auch nicht weiterverbreiten an Applikationen Dritter. Und genau das tut ja OpenAI. Das heißt, hier ist schon auch strategisch so ein bisschen ein Fragezeichen, ob sich das aufrechterhalten lässt. Da muss Apple, glaube ich, nochmal nachlegen und uns sagen, okay, wenn denn eure Daten an OpenAI gehen, haben wir einen besonderen Schutz eingebaut, der OpenAI dazu verpflichtet, eure Daten nach, Maßregeln ABC geheim zu halten. Ne? Also da müssen sie nochmal nachlegen und nachbessern.
Matthias, du hast bei der Vivo einen großen Artikel zu Apple geschrieben und da dich auch relativ deutlich geäußert, dass du auch enttäuscht bist. War das bei Apple, was ist da durchgesickert im Silicon Valley? War das bei Apple so eine Art Panikreaktion, weil man gerallt hat, wir kriegen das mit KI, mit Artificial Intelligence nicht auf die Reihe, jetzt holen wir uns einfach die Besten dazu rein?
Ja, also es ist schon eine gewisse Nervosität da. Wie ihr wisst, ist ja immer schwierig, da bei Apple zu recherchieren. Ich kenne glücklicherweise einen Apple-Mitarbeiter und selbst da muss man mal Vorsicht walten lassen. Aber da war schon die Nervosität groß. Also einer sagte, wir müssen jetzt echt gucken, dass das auch wirklich alles funktioniert, wie das dort gezeigt wird und gemacht wird. Ich war enttäuscht, weil es wurde ja wie so eine Art, ich glaube, ein Analyst hat das die Gettysburg-Adresse genannt hier von Tim Cook. Tim Cook muss endlich eine Ansage machen und hatte da wesentlich mehr erwartet. Ne? Es kam ja erst sozusagen eine Stunde, nachdem alle möglichen Sachen vorgestellt wurden von iOS und dem Betriebssystem, dem neuen, ich glaube, Sequoia, wurde ja erst dieses ganze Thema angeschnitten. Tim Cook hat dann das kurz angerissen, hat gesagt, dass es wichtig ist und hat dann an seinen Softwarechef Greg Federighi, der übrigens auch als möglicher Nachfolger gehandelt wird, von ihm übergeben, der dann das detailliert hat. Und dann dachte ich schon, ja, das ist schon ein ganz schönes Armutszeugnis. Auf der anderen Seite muss man sagen, Cook kauft sich jetzt praktisch Zeit. Ne? Und es ist ja auch die Frage, vielleicht ist es sogar das bessere Geschäftsmodell. Ne? Für Apple ist es ja jetzt interessant, weil die können, weil diese KI ja nur auf den neuen Produkten funktionieren wird, können die ja sozusagen jetzt ihre Hardwarekäufe, die stagnierenden, eventuell damit befeuern, wenn die ganze KI natürlich auch nützlich ist und Sinn macht. Ja?
Das muss man kurz erklären, dass die neue KI, die OpenAI-KI vor allem, die Apple einsetzen wird, die wird zunächst nur auf den ganz neuen Geräten funktionieren, die im Herbst rauskommen werden, aus den neuen iPhones, auf dem iOS 8.
Genau, es nennt sich also Apple Intelligence. Ich denke mal, man bräuchte wahrscheinlich für OpenAI bräuchte man das gar nicht. Also diese stärkere Rechenleistung, weil das ja ohnehin in der Cloud geschieht. Aber ich denke, Apple hat das Ganze geschickt gemacht, ne? Dass sie jetzt eben versuchen, Services dadurch, dass das nur auf neuen Geräten läuft, ne, ist es natürlich ein Grund, dann auch ein iPhone 16 zu kaufen oder momentan eben das iPhone 15 Pro. Und vielleicht ist das auch das bessere Geschäftsmodell, denn wir wissen ja, also Microsoft muss ja da und OpenAI auch hunderte von Milliarden in Rechenzentren investieren. Das ist ja noch gar nicht so klar, die Geschäftsmodelle dahinter. Und bei Apple könnte ich sagen, okay, wenn die Kunden das nutzen und wenn sie dann eben mehr Hardware kaufen, toll, na, dann unterstütze ich das halt.
Und Olaf, wenn man sich dann die Börsenberichte künftig angucken wird von Apple und besonders die Sparte Services auswerten wird, da kann man dann ja auch sehen, wie viel Kohle eventuell dann an OpenAI überwiesen wird für eben die abgerufenen Dienstleistungen der API von denen, oder?
Naja, das kann man versuchen, aber Apple war ja immer schon dafür bekannt, dass sie eigentlich aus der Kombination von Software und Hardware Geld gemacht haben und im Grunde genommen eben doch primär ein Hardware-Unternehmen sind, welches natürlich dann durch die Software gepowert wird. Aber die Software selber ist nicht immer, nicht jede Dienstleistung ist ein großer Profittreiber. Und von daher muss man erstmal sehen, ob Matthias recht hat, dass hier wirklich die nächste Generation von iPhones gerechtfertigt wird erstmal und ob das genug ist. Denn wir sehen schon sehr viel Hype im Moment. Ja, also als ich mir die Funktionen und die Features angesehen habe in der Developer Conference, habe ich schon so ein bisschen habe ich schon so ein bisschen grübeln müssen. Das sind natürlich alles ganz nette Dinge, so mit neuen persönlichen Ikonen und Emojis und so weiter. Gen-Mojis nennen sie sie jetzt. Aber rechtfertigt das 2500 Dollar oder Euro? Und für wie lange? Welche Anwendungen wird es da geben von Seiten Apples oder von Seiten anderer Anbieter? Ist ja eigentlich egal, wer es ist, die solche neuen Ausgaben auch rechtfertigen. Denn da stecken wirklich hunderte von Milliarden Dollars dahinter, die ja gerechnet werden müssen. Und wenn das einmal einbricht, wenn das nicht klar ist, dass dieses Return on Investment da ist, dann bricht das Kartenhaus ein. Und davor muss man sich wappnen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, wenn Apple endlich mehr AI auch auf seiner Betriebssystemebene integriert, vor allem bei macOS könnte das spannend werden. Ich bin ein großer, glühender Fan der Apple Mail App zum Beispiel auf dem Mac. Und würde mich freuen, wenn ich künftig diese ganzen Rules, die ganzen Regeln, wenn man E-Mails in irgendwelche Fächer weiterleiten will, in Ordner weiterleiten will, wenn das einfach deutlich schneller und einfacher ginge. Da glaube ich, kann AI noch jede Menge leisten. Ich würde noch gerne auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Wir haben ja in den vergangenen Monaten im Silicon Valley erlebt, AI ist das Thema, an dem kommt keiner vorbei. Jedes kleine Startup, das irgendwie etwas mit Software zu tun hat, pappt sich ein AI irgendwo hin, auch wenn überhaupt kein AI drinsteckt. Wir sehen aber jetzt schon eine extreme Monopolisierung des KI-Marktes in Kalifornien, OpenAI. Vor 2 Jahren war das Unternehmen noch eine kleine Klitsche in San Francisco. OpenAI scheint mittlerweile Google mit Riesenschritten davon zu laufen. Daneben gibt es nur wenige andere Unternehmen. Anthropic ist vielleicht noch so eines, das man hier erwähnen könnte. Wie seht ihr das, Matthias? Erleben wir gerade den Aufstieg neuer Tech-Giganten und vielleicht sogar den Niedergang eines einstigen Suchmaschinenriesens?
Das ist schwer zu sagen. Also ich rede ja mit vielen Leuten und besonders Leute, die schon lange in der Tech-Branche sind, die sagen, also sowas haben sie eigentlich noch nie erlebt in den vergangenen 40 Jahren. Also mit dieser Vehemenz, wie schnell das jetzt auch kommt, eben mit generativer künstlicher Intelligenz, wo ja vor 2 Jahren eben kaum jemand darüber geredet hat. Die Frage ist, das wird entscheidend sein, entstehen jetzt wirklich ganz, ganz neue Unternehmen? Man könnte argumentieren, okay, mit OpenAI ist das sicherlich so. Oder aber werden die alten Tech-Unternehmen jetzt noch mächtiger? Und da sehen wir jetzt ja diese Allianz eben OpenAI mit Apple und auch vor allen Dingen Microsoft. Da steckt ja da vor allen Dingen Microsoft als Allianzpartner dahinter. Und wenn man sieht eben, wie viel Milliarden schon ausgegeben werden müssen allein für Sprachmodelle und dann für die nötige Infrastruktur, können natürlich, sagen wir mal, was die Infrastruktur angeht, da nur die ganz Großen richtig mithalten, ne? Und auch Google und andere. Und insofern ist halt die große Frage, und das kann dann sicherlich Olaf auch besser beantworten, die große Frage, ob da jetzt wirklich auch neue Startups entstehen, die richtig groß werden können.
Ja, das ist die Frage, denn es ist ja nicht nur die direkte Rechenleistung, die bezahlt werden muss, sondern es sind auch die Energiekosten. Ne? Also Microsoft zum Beispiel gibt ja zwei bis dreistellige Milliardensummen aus, nicht nur für Rechenzentren, sondern auch für erneuerbare Energien, die diese Rechenzentren betreiben müssen. Und unter anderem waren es ja, glaube ich, irgendwas von 2,5 Milliarden Dollar in Deutschland, 3,5 in Frankreich. Ich komme gerade aus Malaysia zurück. Die sind ja auch ganz groß mit Rechenleistungen, sind in die globalen Halbleiter-Wertschöpfungsketten eingebunden und jetzt versuchen die darauf aufzubauen. Und Microsoft gibt auch dort irgendwas von einer Größenordnung von 2,5 Milliarden aus. Also es sind ja riesengroße Summen, sowohl für Rechenleistung als auch für Energie. Und das können sich wirklich die Kleinen nicht leisten. Da besteht dann die Möglichkeit, dass irgendwann die Federal Trade Commission, FTC oder SEC oder was weiß ich, vielleicht auch die FCC dahinter kommt, die Sache auseinanderzubrechen, wenn die zu dominant werden, weil sie im Grunde genommen die Infrastruktur für die moderne, KI-getriebene digitale Wirtschaft darstellen und dadurch eben ein Oligopol bilden. Denn da sind ja nur 3 Unternehmen. Es ist ja im Grunde genommen, wie du sagtest, Matthias, bloß OpenAI und Microsoft, und eigentlich sehe ich die als Paar, denn die, was weiß ich was, das waren 13 Milliarden, die Microsoft dort investiert hat, die werden die ja nicht, sag mal, dafür verwendet sehen wollen, dass OpenAI mit einem direkten Wettbewerber ins Bett geht. Und dann ist es Google und dann noch Facebook. Die einzige, sag mal, Hoffnung außerhalb eines Aufbrechens dieses Oligopols ist eigentlich Open Source AI. Da sehen wir im Moment eine große Welle anrollen, auch angetrieben durch Facebook. Ne? Facebook hat ja neuen Aufwind bekommen, sag mal, auch ansehensmäßig, dadurch, dass sie ja Open Source AI oder zumindest halboffene AI anbieten und sich dort jetzt ein neues Ökosystem bildet um diese Open Source AI. Aber natürlich auch wieder geankert an Meta. Ja.
Was ist mit Anthropic?
Ja, Anthropic auch, wenn sie nicht gekauft werden. Und das ist ja immer die Frage. Irgendwann sind sich die Eigentümer der Frage gegenübergestellt, nehme ich jetzt ein paar Milliarden mit und mache dann irgendwie eine andere Spielwiese, oder halte ich und verliere gegebenenfalls gegen die drei oder vier Großen. Und wer macht das? Also wir haben es ja auch bei WhatsApp mit Facebook gesehen.
Einer, der sich eigentlich schon jetzt groß feiern lassen kann, der eine große Legacy irgendwann mal hinterlassen wird, das ist der CEO von Microsoft, Satya Nadella. Der hat es geschickt geschafft, Microsoft nach Steve Ballmer toll zu positionieren. Das muss man anerkennend sagen. Also erst in der Cloud und dann der Schritt hin zu OpenAI. Er hat es frühzeitig erkannt, frühzeitig OpenAI strategisch an sich gebunden. Er wird wahrscheinlich nie eine Chance haben, Google im Werbemarkt einzuholen oder aufzuholen dort. Aber er hat sich mit OpenAI als Partner wieder ganz an die Spitze der Bewegung gesetzt und dieses doch etwas altbackene Microsoft wiederbelebt, Olaf, oder?
Ja, also ich war gerade in Redmond und habe mich mit einigen Executives dort getroffen, bin auch beeindruckt, und zwar nicht nur von der strategischen Leistung. Es ist ja nicht nur, dass er in KI investiert hat über diesen First Move mit OpenAI, sehr, sehr schlau positioniert, sehr schnell positioniert, sehr unternehmerisch gehandelt, sondern dass er sich mit LinkedIn zum Beispiel auch eine Plattform eingekauft hat, mittels derer er oder Microsoft Recherche betreiben kann, was eigentlich im Enterprise Applications Markt gewünscht wird. Ne? Und das ist eine sehr smarte Kombination, denn gerade jetzt im Moment, wo die Hype in der KI so groß ist, muss man genau kalibrieren, genau fokussieren, wo ist eigentlich das Geld zu machen, damit sich eben dieses Return of Investment zeigt. Darüber hinaus muss ich auch noch ein Kompliment zeugen. Die Kultur hat sich dramatisch geändert. Also ich kannte Microsoft noch vor 10, 11 Jahren, hat sich total gewendet. Ja, die Leute sind glücklicher, diverser, kollaborativer scheint es. Jeder spricht eigentlich sehr hoch da oben vom Unternehmen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war regelrecht beeindruckt, ja.
Matthias, Vivocori im Silicon Valley, wie siehst du das?
Ja, also die Kultur hat sich eindeutig geändert. Ich war auch im vergangenen Jahr bei Microsoft 2 Tage. Da ging es eigentlich nur um Generative AI und wie man das einsetzen kann. Ich hatte richtig das Gefühl, dass die Leute da aufgeatmet haben, weil vorher war ja so Metaverse, da war nicht ganz klar, was soll man da eigentlich machen und tun. Und jetzt ist es ziemlich klar, ne, was man mit dem Copilot machen kann. Man muss kein Handbuch studieren, wenn man jetzt Microsoft Office bestimmte Funktionen nutzen will. Also so zumindest das Versprechen, sagen wir mal so. Aber Satya Nadella muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil wenn man sich ja mal mit Mitarbeitern von OpenAI unterhält, die sagen schon, jetzt sind wir irgendwie so wie so ein verlängerter Wurmfortsatz von Microsoft. Wir arbeiten jetzt eigentlich für Microsoft, so war das eigentlich gar nicht gedacht. Bei Microsoft wiederum, wenn man da mit Leuten spricht, ist es dann so, ja, wir geben ja das ganze Geld da rein und fokussieren uns jetzt darauf, und diese OpenAI-Leute, die preisen sich jetzt damit. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass es da nicht irgendwie so ein bisschen zu Unfrieden kommt. Und dass dann vielleicht irgendwelche Talente da von der Stange gehen, also von beiden Seiten. Ne? Ich glaube, das wird schwierig werden.
Olaf wollte noch was sagen. Auch hier wieder die Frage, die strategische Frage mittlerweile der Ethik. Ja? Und da geht es um die Privatsphäre, da geht es um die Tatsache, dass die Daten, die von OpenAI benutzt werden, teilweise ja überhaupt nicht sanktioniert sind von den Eigentümern oder von den Kreatoren dieser Daten, ja, wir haben ja gerade wieder gesehen, was er mit Scarlett, was Sam Altman mit Scarlett Johansson gemacht hat, ja, eigentlich ein totales Unding. Er fragt sie, darf ich dein Antlitz und deine Stimme nehmen? Und sie sagt nein, und er macht es irgendwie trotzdem, oder zumindest versucht er sich halt ihrer Stimme anzunähern. Also da wird es noch sehr viel Aktion geben, auch im US-Markt. Was, sagen wir mal, das Eigentum dieser Daten angeht, wie garantiert man das, wie beschützt man das und wie wirkt sich das dann auf die Monetarisierung dieser Daten aus, wenn die auf einmal nicht mehr frei erhältlich sind, sondern wenn die Leute, auch wir, ja, zum Beispiel, die hier vielleicht nicht gerade so berühmt sind wie Scarlett Johansson, naja, Matthias vielleicht, aber ich mit Sicherheit nicht.
Ich auch nicht.
Ja, also jeder müsste eigentlich seinen Datenfußabdruck beschützt bekommen und dafür auch bezahlt werden. Und da wird es noch einen Paradigmenwechsel geben, auf den sich auch Microsoft, ne, mit OpenAI vorbereiten muss. Und ich glaube, die wissen das auch.
Spannendes Thema. Lasst uns noch auf ein anderes Unternehmen hier im Silicon Valley schauen, Freunde. Nvidia, der Grafikkartenhersteller, der hat sich in den vergangenen Jahren unersetzlich gemacht. Das haben wir auch während der Pandemie gesehen. Erst mit seiner Chipproduktion für selbstfahrende Autos, jetzt mit hochspezialisierten CPUs für KI-Anwendungen. Und wenn man sich den Aufstieg von Nvidia und seines CEOs Jensen Huang ansieht, dann kann einem schon ganz schön mulmig werden. Das Unternehmen aus Santa Clara hat Apple überholt und ist jetzt der zweitwertvollste Konzern der Welt. Es kam jüngst auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 3 Milliarden Dollar und das Ganze mit knapp 30.000 Mitarbeitenden. Olaf, dieses gigantische Wachstum und diese enormen Erwartungen an Nvidia, besonders im KI-Markt, kann die so ein Jensen Huang, der Chef von Nvidia, noch erfüllen?
Also erstmal war das ganz spannend. Ich war vorletzte Woche noch im Hauptquartier, habe mich dort mit Freunden getroffen. Die sind alle ganz bodenständig, ja. Also zumindest die ich getroffen habe und auch den Erzählungen nach. Da guckt sich also keiner den Stockticker an, auch wenn sie natürlich irgendwann mal auf ihr Bankstatement gucken. Aber es ist jetzt nicht so, als würden die alle dieser großen Valuierung hinterherrennen. Ne? Das sind Hardware-Ingenieure, die wollen die besten Chips der Welt bauen und die sind auch total fokussiert auf die nächste Generation. Aber da muss man schon auch natürlich dazu sagen, dass das Wirtschaften noch etwas anders aussieht. Denn wenn ich mir zum Beispiel die neueste Generation der Chips ansehe, Rockwell heißen sie, glaube ich, 30.000 bis 40.000 Dollar pro. Ja, also auch da wieder ein Schritt von 25 auf 40. Und irgendwo muss ich das ja alles bezahlt machen. Das heißt, ich will da Nvidia gar nicht in Zweifel stellen, aber sag mal, am oberen Ende oder am unteren Ende dieser Wertschöpfungskette müssen ja Applikationen stehen, die für die Menschen so viel Wert kreieren, dass sie extra Geld dafür bezahlen. Sonst rentieren sich diese ganzen Investitionen in Nvidia ja gar nicht. Das heißt, da muss am Downstream, sagt man ja, wo wir Dinge kaufen, die dann, sagen wir mal, mehr Satisfaktion bringen, mehr Geld bringen, mehr was weiß ich, Möglichkeiten bieten. Da muss viel getan werden, damit sich das am unteren Ende da mit den Chips rentiert. Also es ist schon ein großes Risiko. Daumen halte ich gedrückt, aber es ist kein Slam Dunk, wie man hier sagt.
Im Moment, Matthias, sieht es so aus, als ob KI uns noch lange beschäftigen wird und keiner macht sich so richtig Sorgen. Aber mal ganz hypothetisch gefragt, was passiert eigentlich, wenn die KI-Blase platzt? Muss Nvidia dann befürchten, auf seinen super teuren Chips sitzen zu bleiben?
Ja, ganz kurz noch, weil Olaf, also die neue Chip-Generation heißt Blackwell. Rockwell. Ja. Ne, Rockwell ist auch ein, ich glaube, Rockwell Automation. Ich weiß gar nicht, ob es die, aber ich glaube, die gibt's.
Ich dachte an Rockefeller, ja.
Ja, ja, also, aber es ist der schöne Name Blackwell. Ich glaube, auch ein Mathematiker dahinter. Ich weiß jetzt nicht genau. Es hat eine Story, ne? Wie bei Hopper, ne? Also deiner Frage, Markus, ja, was passiert, wenn da die Blase platzen sollte? Also momentan sieht es nicht danach aus. Es ist ja eher so, dass Nvidia gar nicht liefern kann oder die zumindest bis ins nächste Jahr erstmal ausgebucht sind. Momentan ist eher das Problem, okay, wie schaffe ich dann immer zu dieser nächsten Generation zu kommen, ne? Dass die Kunden jetzt nicht plötzlich alle nur noch die neueste Generation kaufen wollen und ich bleibe dann auf der aktuellen Generation sitzen, aber momentan hat Nvidia das Problem nicht, ne? Die kriegen also ihre Hopper-Chips ohne Probleme an den Kunden und versuchen jetzt eben langsam auf Blackwell rüberzuleiten und Sicherlich wird sich Jensen Huang darüber auch Gedanken machen, was passiert, wenn es da plötzlich mal einen Einbruch geben wird. Und der wird, das kennen wir ja alle, wir sind ja hier seit langem im Silicon Valley, diesen Einbruch wird es irgendwann geben, wie er dann reagieren wird, aber es ist momentan nicht absehbar.
Und Matthias, ist das nicht ein Nachteil für Nvidia, dass sie eben produzieren lassen, anstelle, wenn man sich Intel anguckt, die unterhalten selbst Fabriken, lassen nur zum Teil im Auftrag produzieren. Kann das langfristig ein strategischer Nachteil sein, dass Nvidia also eben nicht selbst produziert?
Ja, momentan ist es ein Vorteil, ohne Frage, ne? Weil Nvidia ist ja sehr eng dort mit TSMC, also Taiwan Semiconductor Manufacturing, eben momentan so der größte Auftragsfertiger der Welt und die bei der Produktionstechnologie momentan einfach viel, viel besser als Intel sind. Intel versucht ja da aufzuschließen. Momentan ist es ein großer Vorteil. Man sieht aber auch, dass die Kunden von Nvidia wie Microsoft, Amazon und Google natürlich auch versuchen, eigene Chips zu entwickeln. Also eigentlich das Geschäftsmodell von Nvidia. Aber ich glaube nicht, dass sie Nvidia da aushebeln können, weil Nvidia, dass die so führend sind, hat nicht nur mit der Hardware zu tun, sondern auch mit der Software dahinter. Ne? Die haben halt ein ganzes Ökosystem geschaffen und beherrschen dadurch den Markt, ne? Weil das wird schwierig werden, dagegen anzugehen. Aber um deine Frage zu beantworten, also ich denke, momentan ist es ein Vorteil und ich sehe auch nicht, dass sich das so schnell ändert.
Olaf Groth, Chef von Cambrian AI, der Denkfabrik in Berkeley. Was hast du dazu?
Ja, also sagen wir mal so, ich stimme schon damit überein, dass das Modell Fabless, wie man das ja nennt, also ohne eine Fabrik zu haben, dass das ja auch nicht ganz neu ist. Also Qualcomm zum Beispiel, sage ich jetzt ganz transparent dazu, wo ich mal angestellt war, hat das ganz genauso gemacht. Und ist damit San Diego, genau, ist eigentlich sehr erfolgreich gefahren für die längste Zeit. Theoretisch macht das Sinn in einem Markt, der nicht durch Geopolitik beeinflusst wird. Also die große Unsicherheit hier ist, was macht China mit Taiwan? Oder macht es überhaupt irgendwas? Und da gibt es ja mittlerweile auch Institutionen im Silicon Valley, die da Szenarioplanung machen, um zu erfassen, was tun wir denn, wenn die sich jetzt Taiwan greifen? Und auch aus dem Grunde hat die US-Regierung ja auch TSMC dazu bewegt oder bewogen, hier in USA zu investieren. Nur natürlich weiß ich nicht, ob das rechtzeitig die richtigen Kapazitäten bringt. Denen fehlen also teilweise auch die hocherfahrenen Ingenieure und teilweise müssen sie Leute aus Taiwan einfliegen und so weiter. Also da gibt es potenziell Volatilität in der Lieferkette. Aber ich denke, Jensen ist da ja sehr, sehr, ist ja ein smarter Typ. Der wird sicherlich irgendwo auch, sagen wir mal, Pläne haben für solche Notfälle. Und da kann man also nur, oder man kann nur hoffen, dass er die hat, ja.
Ganz kurz führt uns noch zur letzten Frage bei diesem Themenblock. Du hast es angesprochen, so eine Fab aufzubauen für eine Chipproduktion, das ist kein Pappenstiel. Da braucht man A, Erfahrung und das dauert einfach auch viele Jahre, weil die Produktionsbedingungen für Computerchips, gerade wenn sie hochspezialisiert sind, extrem hohe Anforderungen erfüllt werden müssen. Deshalb, Matthias, was ist eigentlich mit den beiden anderen großen Chip-Herstellern hier im Silicon Valley? Also vor allem dem Dickschiff Intel, das ja auch in Europa jetzt immer aktiver wird und neue Fabs baut. Aber auch, was ist mit AMD?
Ja, Intel ist eindeutig wie viele andere auch von generativer künstlicher Intelligenz überrascht worden. Na, der Intel-Chef Pat Gelsinger, dessen Strategie ist ja sozusagen, zwar weiter auch eigene Chips und Prozessoren zu entwickeln und zu fertigen, aber eben doch als Auftragsfertiger tätig zu werden. Und das braucht allerdings eine ganze Menge Vorinvestitionen. Das wird auch noch eine Weile dauern. Intel muss auch zeigen, dass sie auch die nötigen Produktionstechnologien haben, um eben Wettbewerber wie TSMC und Samsung auch ausstechen zu können. Momentan tun sie sich ein bisschen schwer. Also Intel hat ja auch diesen Beschleuniger Gaudi, wo mir Analysten sagen, ja, es ist gar nicht schlecht, aber es kommt halt im Markt nicht so an, eben auch wegen dieser Software-Dominanz von Nvidia. AMD ist interessant, weil AMD haben ja mit ihrer Instinct-Reihe, gehen die jetzt da massiv in den Markt rein und versuchen, eine typische bewährte AMD-Strategie da sozusagen mit günstigeren Preisen dort Nvidia herauszufordern. Da ist aber auch wieder das Problem, dass die momentan eben dort auch die neue Generation von Blackwell da eigentlich nichts, momentan nichts haben. Aber da könnte durchaus was entstehen. Ne? Also gerade bei AMD, ne, das sollte man sich genau angucken.
Ja, ich habe da bei Intel habe ich so ein bisschen eine andere Meinung, da habe ich so ein bisschen meine Bedenken, einfach weil ich das auch lange Jahre schon seit meiner Qualcomm-Zeit beobachtet habe. Ne? Die haben Probleme von ihren Originalkompetenzen, die sie ja über die letzten, was weiß ich, 40, 45 Jahre entwickelt haben, wegzugehen und neue Kompetenzzentren aufzubauen. Und wir haben das gesehen im Bereich von Chips für Handys zum Beispiel, wo ja der Energiekonsum ganz ausschlaggebend ist. Man muss trotzdem Höchstleistungen bringen. Da haben sie sich auch sehr schwer getan. Und jetzt tun sie sich schwer mit GPUs und ähnlichen Produkten, die mit ihnen konkurrieren. Also ich habe noch keine Signale gesehen, die mir große Hoffnung geben.
Matthias, welche Strategie hat man sich bei Intel jetzt parat gelegt? Der Olaf hat es gesagt, man tut sich schwer, angestammte Geschäftsfelder zu verlassen. Gibt es da wirklich jetzt den Aufbruch hin, dass man jetzt endlich von seinem hohen Ross runterkommen muss und zum Beispiel ja auch in die Auftragsproduktion geht?
Ja, also bei den Beschleunigern, wie gesagt, hier dieser Gaudi 3, also da wollen sie jetzt so ein bisschen die Zügel sozusagen anziehen, auch stärker in den Markt gehen. Die Frage wird wirklich sein, ob man dann Nvidia richtig herausfordern kann und wie gesagt auch die Frage mit der Software, mit der und den ganzen Systemen, mit dem Nvidia sozusagen den Markt ja beherrscht. Da will man gucken, dass man sozusagen so eine Art hier, wie wir vorhin auch schon uns unterhalten haben, wie bei künstlicher Intelligenz, dass man so eine Art Open Source vielleicht oder so eine Software-Alternative schafft zu Nvidia. Also ich denke mal da, wenn Intel das schaffen würde, wobei wieder die Frage ist, ob Intel dafür das Know-how und die Glaubwürdigkeit hat, dann können sie da vielleicht einen Blumentopf gewinnen. Also momentan bin ich auch ähnlich wie Olaf bei Intel ein bisschen skeptisch, ob die Strategie dort aufgeht und auch wie lange auch Gelsinger sich halten kann noch an der Spitze. Weil wir sehen ja die massiven Unterschiede in der Börsenbewertung, ne, bei den anderen Chip-Unternehmen. Ne, bei Intel ist es ja, ich habe jetzt mir das neue nicht angeschaut, aber ich glaube, die sind immer noch unter dem Jahr 2000, glaube ich, auch von der Börsenbewertung. Also da hat sich nicht viel getan.
Andererseits setzt Intel natürlich auf eine langfristige Strategie. Man baut hier in den USA neue Fabs, man wird in Europa, in Deutschland unter anderem, aber ich glaube auch in Polen neue Fabriken bauen. Das dauert natürlich alles Zeit, die der Gelsinger braucht und der unterscheidet sich schon etwas wohltuend von den sonstigen Silicon Valley Bros. Lasst uns noch kurz auf China schauen, Olaf. Die USA setzen ja alles daran, dass die Chinesen nicht in die Lage versetzt werden, diese hochspezialisierten Hightech-Chips bauen zu können, um den Markt nicht auch noch dort dominieren zu können. Wie wird in China diese ganze Entwicklung gesehen?
Ja, also zum einen ist, um bei Intel kurz zu bleiben, ne, aufgrund dieser geopolitischen Frage mit China ist natürlich Intel das liebste Kind der amerikanischen Behörden in Washington, ganz klar, weil sie investieren nicht nur hier in den USA, sondern auch in alliierten Ländern. Also rein aus von einer Frage her der Resilienz für Zuliefererketten ist das für die Amerikaner ein ganz, ganz wichtiges Unternehmen mit ganz, ganz wichtigen Investitionen. Die Chinesen werden kommen und auch daher hat Intel nicht so viel Zeit. Es ist natürlich klar, wenn man 50 Milliarden in eine neue Fab steckt, dass das eine Zeit braucht, bis man die Leute gefunden hat, bis man das Ding hochgezogen hat und das wirklich auf Touren kommt. Und dann ist es ja ein ganz delikater Prozess, wie man das auslastet auch. Ne? Da gibt es ganz bestimmte Strategien auch, wie man das ausfahren muss. Also es braucht sicherlich Zeit, aber so viel Zeit haben sie nicht, denn die Chinesen kommen. Im Moment haben sie noch Probleme mit, sagen wir mal, Mikrochips, die unter 5-7 Nanometern liegen. Die Amerikaner sind im Moment bei 2 Nanometern. Dann ist natürlich die Frage, was kommt danach? Und da sind die Amerikaner auch noch sehr gut aufgestellt, weil sie rein wissenschaftlich natürlich den größeren so einen Vorlauf haben im Vergleich zu China. Aber da wollen wir uns nichts vormachen. China, und sie zeigen es uns ja jetzt auch bei Autos, sie haben es uns vorher bei Solarzellen gezeigt. Ne? Da kommt man immer wieder auf das Thema der Subventionen. Aber ich denke, das ist leidig. Man muss anerkennen, dass sie ganz große Kompetenzen entwickeln. Sie haben sehr viel Geld, sie haben sehr großen heimischen Markt. Also muss man immer in den Rückspiegel gucken und sagen, also na, wir müssen uns sputen. Ja? Und ich denke, lange wird es nicht mehr dauern. Also denen gebe ich vielleicht noch 5 Jahre, 6, maximal 7 Jahre, bis sie Parität erreichen. Ne?
Das war der Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley mit Matthias Hohensee, Korrespondent der Wirtschaftswoche, mit Olaf Groth, Uni-Professor, Wirtschaftsprofessor an der Uni von Berkeley und CEO von Cambrian AI hier in Kalifornien und mir, Markus Schuler. Mehr Infos gibt es unter vivo.de und natürlich unter valleytalk.de, und ihr findet unseren Podcast dort überall, wo es Podcasts zum Runterladen gibt. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin und tschüss.